Und da diese innere Kraft, das kann kein Nazi, kein Hitler, kein Regime kann das da wegnehmen.
Angela Di Giacomo, ich bin die Initiatorin des Wundernova Frauensommer und Thinkfest. Es hat letztes Jahr im Mai das erste Mal stattgefunden. Und das Ziel war und mein Wunsch war, es Frauen zu zeigen, die total Spaß haben an dem, was sie tun und die Dinge, die sie in der Welt bewegen. Annabel Münstermann, die mit mir zusammen heute in diesem Telefonat ist, war Moderatorin des Wissenschaftspanels im letzten Jahr im Sommer und hat mir unter anderem dort, aber auch schon vorher erzählt, dass sie eine ganz wunderbare Frau in Israel getroffen hat, nämlich Frau Eva Erben, die auch mit uns im Gespräch ist. Und ich fand das sehr bewegend und sehr eindrucksvoll. Und deswegen wollte ich Annabel Münstermann und Eva Erben heute vorstellen und mit ihnen sprechen. Annabel, sag uns doch, wie hast du Eva Erben kennengelernt? Und was machst du normalerweise für das ZDF zum Beispiel?
Also, ich bin Annabel, ich bin Filmemacherin, hauptsächlich für das ZDF, sehr viel für die Sendung 37 Grad. Ich war auf einem Flug nach Marrakesch und las die Süddeutsche Zeitung, die Seite 3, und habe ein wunderbares Foto von Eva Erben dort gesehen und einen sehr, sehr schönen, berührenden Artikel und hatte zum ersten Mal, also man hat das schon oft als Journalistin, aber so einen ganz dringenden Impuls, diese Frau muss ich kennenlernen. Und dann habe ich sie angerufen in Israel mehrere Male. Wir haben uns geschrieben und ein bisschen über Telefon so Vertrauen zueinander gefunden. Und dann habe ich meine mittlere Tochter gepackt nach ihrem Abitur und bin nach Israel gereist, um Eva zu treffen und kennenzulernen. Wir waren dort beide Gast und haben schöne Nächte an ihrem Küchentisch verbracht, schöne Tage in ihrem Garten. Und ich habe zum ersten Mal face-to-face erlebt, was jemand zu berichten hat, das wir sonst nur aus Büchern kennen, und beschlossen, diese Frau muss ich wiedersehen und wiedersehen und zunächst mal einen Film mit ihr zu machen, eine Dokumentation. Und der Wunsch nach mehr ist immer noch auch da.
Ja, jetzt wissen wir drei, die wir hier so sitzen, natürlich genau, worum es geht, aber die Zuschauer wissen es nicht. Eva, du bist jetzt 89 und hast etwas erlebt, das wir alle sozusagen in Deutschland und auch auf der Welt nur aus Geschichtsbüchern kennen. Du bist Holocaust-Überlebende. Und Eva, das war sozusagen das, was, glaube ich, Annabel und auch mich so bewegt hat. Annabel, wie war das für dich und deine Tochter? Und willst du Eva uns ihre Geschichte erzählen lassen?
Ich antworte kurz und dann würde ich das Wort Eva übergeben, weil Evas Worte kann ich natürlich nicht ersetzen. Für mich und meine Tochter war das sehr berührend und bewegend, weil Eva etwas hat, was ich so nicht kenne, und ich habe auch schon mit anderen Holocaust-Überlebenden gesprochen, dass sie sehr, sehr viel Lebensmut hat, sehr positiv ist und eine unglaubliche Erinnerung hat an all das. Und ich hatte jetzt auch die Ehre, mit ihr diese Reise in ihre Erinnerung und in ihre Vergangenheit zu machen, und das war auch sehr besonders. Aber ich würde das Wort gerne dir geben, Eva. Du bist nicht nur Überlebende, du hast auch ganz viel mitgenommen. Und wir waren zusammen zum Beispiel in Theresienstadt, wo du ja deine Kindheit verbracht hast. Und du hast dort gesagt, das ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Wie war das für dich, jetzt wieder nach Theresienstadt zu kommen, wo du deine 4 Jahre deiner Kindheit verbracht hast?
Nur sehr viele Erinnerungen, auf meine so komische Kindheit, weil in der Theresienstadt haben wir aufgehört, Kinder zu sein, und die Verantwortung für unser eigenes Ich wurde übernommen, weil die Eltern waren doch mehr oder weniger hilflos und konnten nicht bestimmen, nichts. Aber die Liebe und die Sorge für uns, das war so groß, das war größer als im normalen Leben, so zu Hause, wo man behütet so eine Routine hat. Da hat man ja nie gewusst, was die nächste Stunde bringt. Und man hatte einen ganz anderen Weg gefunden, um eben zu leben und die Freundschaft zu schätzen enorm und die Musik und die Kultur und irgendwie erhalten das Ganze. Und wenn ich nach Theresienstadt komme, bin ich eben ein ganz anderer Mensch irgendwo, versetzt mich das in eine andere Welt und alle diese Sorgen, was die heutige Welt hat, fallen dort weg. Etwas ganz anderes. Ich bin wirklich, man kann das nicht übertragen auf Menschen, die nicht diese Zeit erlebt haben. Diese totale, die totale Unmächtigkeit für sich etwas selbst zu bestimmen. Und auf einmal steht man da wieder ein ganz anderer Mensch. Also es ist schon für uns alle, Theresienstadt bleibt etwas ganz Außergewöhnliches.
Ja, was mich an dir und an deiner Geschichte so sehr auch fasziniert hat, dass du eben in dieser, wie du selber immer sagst, Miserie immer noch irgendwo ein Fünkchen Glück gefunden hast. Also ich habe dich erlebt, wie du den Brundibar gehört hast und sofort konntest du alle Textzeilen. Der Brundibar ist eine Kinderoper, die Hans Graffner komponiert hat, eigens für die Theresienstädter Kinder. Und das haben die Nazis auch ein bisschen so als Propagandainstrument benutzt, um der Welt zu zeigen, schaut, wie gut es hier den Kindern und den Menschen geht. Aber für die Kinder war das trotzdem auch was sehr Besonderes. Und ich glaube, Eva gehörte zu den wenigen, die alle Aufführungen mitmachen durfte, weil die meisten Kinder wurden dann mit den Transportzügen in die Vernichtungslager, in die anderen Konzentrationslager verschickt und ständig umbesetzt. Also das ist schon eine, ja, wie soll ich sagen, ein sehr eine Medaille mit zwei Seiten. Und es hat auf der einen Seite so ganz viel von dieser grausamen Todesmaschinerie auch gezeigt und auf der anderen irgendwie dieses Quäntchen Glück, was die Kinder dort mit dieser Musik erleben durften. Und Eva hat heute noch, also ich kann keine Volkslieder mehr auswendig, aber jede Textzeile dieser Oper uns vorgesungen, als wir zusammen in Theresienstadt waren. Und das zeigt halt auch, dass in diesem ganzen, ja, traumatischen Erleben da doch noch so ein bisschen Kindheit stattgefunden hat. Habe ich das richtig gesagt, Eva?
Nein, schau, in Theresienstadt waren sehr viele Künstler, weltbekannte Künstler und es war Musik und es war Theater. Man hat zum Beispiel die Verkaufte Braut 38 Mal aufgeführt. Es waren Konzerte, es war, ich habe Goethe, Schiller, alle möglichen Sachen, was man so normal in der Schule lernt, in Theresienstadt gelernt. Über die römische Mythologie und griechische Mythologie und alle diese Sachen. Das hat uns von den tagtäglichen Miserie in eine kulturelle Welt wiedergebracht. Ja? Und da wir auf einmal Schauspieler und Sänger waren, wir haben gesungen und wir haben gelernt und wir haben geübt. Das war für uns, im Moment waren wir nicht in Theresienstadt, wir waren etwas, wir waren frei, wir waren Künstler, wir waren wieder Kinder und so. Und da das Leben, das kulturelle Leben in Theresienstadt war enorm und Leute haben wirklich überlebt und irgendwie diese ganze schreckliche, wie soll ich es sagen, Unterschätzung der Menschheit, ja, wir waren doch nicht Menschen, aber wir alle waren so irgendwie in einer ganz anderen Welt, wo nicht einmal der SS und die deutsche Macht die Kraft hatte, einzugreifen, weil wir haben irgendetwas geschafft, wo wir ganz alleine waren und das war die Kunst, das war die Musik und in Theresienstadt war es auch ja Die Deutschen haben das, wollten es so haben, weil sie eben Theresienstadt vorgestellt haben als ein Musterghetto. Und es wurde nachher auch dieser Film gedreht. Hitler hat den Juden eine Stadt geschenkt. Und also dieser große Film, das ist heute bekannt. Und heute, wenn ich so zurückschaue auf die ganze Zeit, Theresienstadt war etwas, was man in keinem Gymnasium, in keiner Schule lernen kann. Und wenn es enden möchte in Theresienstadt und nicht mit Auschwitz, wäre es eine gute Lehre zum Leben, wenn man es so überleben möchte. Aber von 150.000 Kindern, was wir in Theresienstadt waren, sind 100 am Leben geblieben. Also es war nicht so alles, wie man es heute sieht.
Eva, in der Dokumentation, die Annabelle über dich gemacht hat und die wir bald im Fernsehen sehen können, da kriegen wir so ein bisschen einen Einblick über deine Geschichte. Wie war dein Leben, bevor du sozusagen nach Theresienstadt kamst? Und wie war es dann in Theresienstadt und wie ging es dann weiter nach Auschwitz?
Schau, wir alle haben gemeint, dass wir in Theresienstadt im Ghetto bleiben und der Krieg wird nicht ewig sein und wir werden es irgendwie überleben. Und es waren keine Arznei, keine Medikamente und es war Hunger und es waren Epidemien. Und eben, man brauchte sehr viel Glück, um eben es überzuleben. Aber auch die Menschen, die Ärzte waren enorm fantastisch. Das waren direkt Engel, was sie alles gemacht haben, ohne jegliche Instrumente. Und ich glaube, Theresienstadt war etwas so Außergewöhnliches. Aber lange haben wir nicht gewusst, dass Auschwitz existiert. Und Transporte sind immer gegangen von Theresienstadt und irgendwo zur Arbeit. Also man hat geglaubt, die gehen zur Arbeit. Auschwitz, dass man sie verbrennt und dass es Gaskammern gibt, davon hatten wir keine Ahnung.
Und wie war dein Leben?
Aber jeder wollte in Theresienstadt bleiben, selbstverständlich, weil nicht in das Unbekannte gehen. Und in Theresienstadt konnten bleiben Leute, was wichtig waren für die Erhaltung des Ghettos. Also jeder hat sich bemüht, so produktiv zu sein und so beisteuern zu dem Leben in Theresienstadt wie möglich, dass er eben dort bleibt. Und mein Vater ist gegangen erst also im Oktober 1944, als die Nazis Angst hatten, dass gesunde junge Männer irgendeinen Aufstand organisieren. Und da sind alle von 16 bis 55 Jahre weggegangen. Das waren tausende Männer. Und damals ist mein Vater und die sind alle nachher in Kaufering und so weiter, haben überstanden die Selektion von Mengele in Auschwitz und sind weiter zur Arbeit irgendwo, zur Vernichtung. Also sehr wenige sind zurückgekommen von diesen Transporten. Ja, und der Todesmarsch, also das Ende war das Schrecklichste von Schrecklichsten. Das war wirklich eine Hölle.
Aber Eva, wir waren in Prag auch an deinem Elternhaus. Da hast du uns gezeigt, wie deine Kindheit vor dem Ghetto und vor dem Krieg war.
Ja, die war sehr, 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 sehr schön. Ja. Eine Kindheit voll mit... Also ich hatte alles, was man so zu einer guten Kindheit und zu einem möglichst schönsten Leben braucht. Ich wurde geboren in eine Familie, die wohlhabend war und intelligent und sehr geschritten. Also ein sehr schönes Leben. Es war ein Auto und wir sind zur Sommerfrische gefahren im Sommer und im Winter in die Berge, Skilaufen. Und es war alles sehr, sehr, sehr schön. Normal bis 38. Die Republik war jung damals und es war Demokratie, es war fast kein, es war Antisemitismus, sicher, Antisemitismus war immer, aber er war mehr oder weniger so still und nicht populär.
Und dann hast du uns auch deine Schule gezeigt, dann durftest du auch von heute auf morgen nicht mehr zur Schule gehen.
Ja, ja.
Auch in
aber 3 Jahre habe ich die Schule genossen.
Ja. Auch in Theresienstadt hat man euch Kindern Schule verboten. Ihr durftet dort relativ viel noch tun, aber Schule war verboten. Trotzdem habt ihr immer alle heimlich gelernt.
Weil in Theresienstadt waren wunderbare Lehrer. Und es war so ein Kinderheim, das habe ich dir gezeigt, L318. Und dort haben wir uns versammelt und haben gemacht, so wie wenn wir möchten singen oder so erzählen. Und man hat gelernt, also ohne Papier. Papier war eine Rarität in Theresienstadt. Und also alles bei Erzählen, aber gelernt. Und jemand ist immer draußen gestanden, wenn zufällig eine Kontrolle vorbeikommen möchte, da haben wir angefangen zu singen. Da hat der, was draußen war vor der Tür, etwas gepfiffen, was wir wissen, was wenn dieser Pfiff kommt, müssen wir anfangen zu singen. Und die Lehrer waren wunderbar, auch nach dem Krieg. Manche, was zurückgekommen sind aus der Theresienstadt, habe ich sie oft besucht und weiter gelernt, weil wir hatten da doch solche Lücken in unser Schulgang.
Und Eva, wollen wir noch etwas zu Ihrer Kindheit wissen oder soll ich mal weitergehen in der Geschichte?
Wie du magst.
Okay. Das, was ich auch sehr besonders finde an deiner Geschichte, Eva, dass du zwar unglaublich Schreckliches erlebt hast, du bist auch die einzig Überlebende. Deinen Vater hast du zuletzt in Theresienstadt gesehen, bevor er mit dem Männertransport im Oktober 1944 Theresienstadt verlassen hat. Dann bist du mit der Mutter gefolgt. Ihr seid freiwillig, habt ihr euch gemeldet für den Transport nach Auschwitz, weil ihr dachtet, ihr seht den Vater wieder. Dort hat dich etwas erwartet, was du selber kaum beschreiben kannst. Aber nichtsdestotrotz kannst du es beschreiben.
Schau, jeder heute weiß, was Auschwitz war. Und meine Mutter hat mir immer am Abend irgendeine Geschichte erzählt, aber eine Geschichte, was wird sein, wenn wir zurückkommen, was wir machen, wenn das die Hoffnung und die, nicht nur die Hoffnung, die festes Belief, feste Glaube an das, dass es wird, das da wird enden und wir werden nach Hause kommen und es wird wieder so alles sein, wie es war und wir werden wieder irgendwie anfangen, weiter zu leben und wenn den Vater sehen. Also wenn ich heute an das denke, wie sie die Kraft hatte, sie hat doch gewusst, dass die Chancen, das zu überleben, sehr klein sind. Und Leute sind gestorben auf links und rechts. Und trotzdem hat sie mich so gehalten, in den schwersten Augenblicken am Todesmarsch, wenn wir draußen saßen in 20 Grad unter Null, Kälte und man dürfte nicht einschlafen, weil im Moment, wenn man die Augen zumacht und einschläft, ist es für immer in dieser Kälte, man erfriert. Und da hat sie mir die schönsten Sachen erzählt. Wo war diese, das war eine Heldentat. Und also man kann in jeder Situation sich irgendwie seelisch herausarbeiten davon. Und das erzähle ich eben in den Schulen, das erzähle ich auch, wenn ich zum Militär gehe, die jungen Soldaten in Israel. Man kann ja in Gefangenschaft fallen und man kann, man muss nicht in Auschwitz sein, um schreckliche Sachen zu erleben. Und da diese innere Kraft, das kann kein Nazi, kein Hitler, kein Regime kann das da wegnehmen. Und wenn man sich da, glaube ich, das ist vielleicht das größte Geschenk, was ich geben kann, was ich sagen kann. Also es ist uninteressant zu erzählen, wie viele Leute gestorben ist und dass es so war und Gas und das alles weiß man schon. Darüber wurden schon Bücher und Filme gemacht. Aber dieses Innere von sich herauszubringen, ich glaube, das ist eben die Stärke der Menschheit, nicht?
Das ist eine besondere Stärke von deiner Mutter gewesen, die du als Geschenk von ihr mitgenommen hast. Du hast sie sehr früh verloren. Sie ist auf dem Todesmarsch vor Erschöpfung gestorben. Und dann hast du alleine weitergemacht. Und du hast bis heute diese Kraft bewahrt, dieses letzte Geschenk, das Erbe von deiner Mutter, dass du es schaffst, immer wieder irgendwie diese positive Seite oder das Glück irgendwie zu suchen.
Vielleicht ist es auch mein DNA, Charaktersache. Weißt du, mein Vater hat gesagt, einmal in Ruhe ist Kraft. Es hat ja, manche Leute müssen sich aufregen, wenn etwas passiert und schreien und dieses. Also in Ruhe ist Kraft. Und das begleitet mich so, vielleicht auch mein Eheleben, weil 69 Jahre ist zwar schön zusammen zu sein, aber nicht 69 Jahre, nicht jeder Tag ist rosig. Man erlebt auch verschiedene andere Sachen. Also, aber mit Ruhe irgendwie und sich alles so irgendwie ein bisschen stoisch nehmen. Ich glaube, das ist es. Das ist irgendwie das Geheimnis, was einem so durchbringt, durch alle Schwierigkeiten, weil das Leben ist eben nicht immer ein Rosengarten.
Du hast dann im schlimmsten Moment das größte Glück gehabt. Du hast deine Mutter verloren, bist mit dem Todesmarsch weitergegangen und dann habt ihr in einem Kuhstall übernachtet. Was ist dort passiert?
Ja, dort habe ich mich schon dreiviertel tot bei einer Kuh, hinter einer Kuh, unter einer Kuh. Ich habe heute keine Ahnung mehr, was ich gemacht habe, aber ich habe mich in das Stroh, was dort war, in das Stinkende hereingemuggelt und es war mir kalt und bin dort eingeschlafen. Und als ich, habe keine Ahnung, wie lange ich geschlafen habe, aber als ich aufwachte, war ich allein. Die waren alle weg. Und mich haben sie eben nicht gefunden. Die Hunde haben mich nicht gefunden, hauptsächlich, weil man hat immer Hunde geschickt und die Hunde haben jeden ausgegraben nach dem Geruch. Aber ich habe so gestunken, wahrscheinlich wie die Kuh. Da sind die Hunde irre gegangen und haben mich nicht gefunden. Und da bin ich aus der Scheune heraus und bin irgendwo im Feld, habe ich gesehen, im Feld, es gibt eine Bahn, es gibt ein Zug muss dort fahren, bin ich nachgegangen den Schienen und so bin ich gekommen in das Dorf.
Also sie haben dich erst in dem Kuhstall vergessen und dann hast du am Rande eines Dorfes, das noch unter deutscher Besatzung stand, ein tschechisches Dorf, irgendwann vor Erschöpfung das Bewusstsein verloren.
Ja, und da hat mich da waren noch verschiedene Sachen vorher. Ich getroffen habe einen jungen deutschen Soldat, der desertiert hat und er war ganz außer sich, von wo komme ich und so weiter, konnte gar nicht begreifen, was er sieht. Ein halbtotes Kind. Aber ja, eine Frau, was Wäsche gewaschen hat beim Fluss, hat mich gesehen. Ich bin dort ohnmächtig geworden und da ist sie nach Hause gerannt und hat den Mann geholt und die haben mich nach Hause gebracht. Und also nachher die ganze Zeit unter der Nase der deutschen Besatzung dort gehütet im Haus. Und soll ich das Ganze erzählen? Das
Nein, ich kann das zusammenfassen. Also du bist dann von dieser sehr liebevollen Bauernfamilie, die haben dich, weil es ja auch hochgefährlich war, es war noch deutsche Besatzung, es war immer noch Krieg, haben dich in einem Stall unter ihrem Haus versteckt, in ein weißes, frisches Bett gelegt und dich aufgepäppelt. Und zwar hatten sie Angst, den Arzt zu rufen, weil der mit der mit den Deutschen da schon abends mal auch in der Kneipe saß, dass der sich bei Alkohol oder bei Bier dann verplappert. Und dann haben sie die Hebamme gerufen und die Hebamme Kind ist gesund, aber halt vollkommen unterernährt. Und wenn man sie jetzt nicht irgendwie besonders aufpäppelt, dann wird sie das nicht schaffen. Und dann hat die Hebamme Muttermilch gesammelt und so wurdest du ein zweites Mal gestillt in deinem Leben und so wieder zum neuen Leben erweckt. Ja. Das ist auch eine sehr besondere Geschichte. Und diese Bauernfamilie, da haben wir jetzt die Enkeltochter und die Urenkel getroffen.
Ja, die hast du erst kennengelernt, ja.
Da waren wir jetzt in Postschrikow und da bist du immer noch, also man hat das Gefühl, egal ob das jetzt die Enkel, Urenkel sind, das Findelkind Eva hat immer einen Platz an diesem Tisch.
Ja, ich bin total in Postschrikow geboren und ich habe so viel dort gelernt und du hast auch gesehen, die Briefe, was ich geschrieben habe, die Originalbriefe im Jahre 1947, als ich noch bei der Tante war. Ich wollte nur zurück zu ihnen, weil diese Liebe, diese Wärme, diese wirklich, also das waren wirklich Menschen, die hatten einen Gott in sich. Das war etwas so außergewöhnlich Glückliches für mich. Ich habe von ersten Moment war ich so geborgen bei ihnen. Und nach Jahren, ich konnte ja da überhaupt nicht erzählen, nachher auch den Peter nicht, was da war, weil ich habe gemeint, das wird mir niemand glauben. Weil niemand hatte solche Geschichten. Niemand, ja, es waren viele Leute unterschlupft und so und man hat sie nachher verraten und alles Mögliche ist passiert. Aber ich habe da zum Schluss irgendwie ein kleines Paradies gefunden für mich. Ja, es war so, und das waren so, so einfache Leute.
Ja, aber diese tatsächlich ist etwas, was dich, glaube ich, auch so besonders machen, was mich so berührt hat, ist, dass in deinem Leben war immer ganz viel Liebe. Du hast wahnsinnig viel Liebe bekommen von deiner Mutter, von dieser Bauernfamilie, vom Peter und das strahlst du so aus. Also irgendwie habe ich das Gefühl, deine Überlebensgeschichte ist auch eine Liebesgeschichte.
Naja, ich hatte irgendwie Glück. Schau, mit Liebe kommt Glück oder mit Glück kommt Liebe oder Liebe ist Glück. Man kann das formulieren, wie man will. Man muss es aber auch irgendwie wissen zu nehmen. Man kann sich ja beleidigen für jede Dummheit. Aber man kann auch alles so ignorieren. Und manchmal ist es auch erklärt, dass man ist oberflächlich und man nimmt das Leben nicht ernst. Und ich nehme wirklich viele Sachen nicht ernst. Man kann mich nicht beleidigen. Ich mache mir nichts draus, wenn etwas ein bisschen schief geht. Und in der Ehe auch, ich weiß nicht, andere Frauen heutzutage, wenn ich so sehe, wie wir Ehe scheitern für Dinge, was ich überhaupt nicht, also mich spielt für mich keine Rolle. Ja, spielt für mich keine Rolle. Ich möchte mich auf jeden Fall nicht scheiden lassen wegen dem. Und also ich sehe in den Menschen, es hat etwas mit dem Charakter zu tun. Und dass ich auch, ja, das habe ich mein ganzes Leben immer auch in jeder Schule, wenn ich jetzt spätere Jahre komme, sagt man mir so oft, ja, wenn du kommst, ist es so, wie wenn man Licht anmacht, ja, es wird auf einmal hell. Naja, weil ich eben verschiedene Sachen abwische. Ich will das nicht und ich ignoriere sie. Und ich glaube, das ist auch eine Kunst. Und aber manche Leute sagen, nein, das ist nicht, das ist charakterlos. Oder so. So kann man es auch betrachten.
Eva, die längste Zeit sozusagen deines Lebens hast du ja nach diesen schweren Erlebnissen gehabt. Und du hast erzählt, du hast drei Kinder, die sind zwischen 50 und 70 Jahre alt. Du hast drei Enkelkinder, du hast 16 Urenkel. Und ich fand in der Dokumentation, die Annabelle gemacht hat, einen Satz von dir so schön. Da hast du gesagt, also ich habe Peter wieder getroffen. Und dein Mann, der leider vor 3 Jahren verstorben ist. Und du hast gesagt, als ihr euch wiedergesehen habt, habt ihr getanzt. Ihr habt die ganze Nacht getanzt und 69 Jahre lang getanzt. Und Annabelle, das ist ja auch was, glaube ich, das du so schön fandest und wovon du mir ja letztes Jahr erzählt hast, diese Geschichte. Und du planst ja einen Film darüber zu machen, über diese Liebesgeschichte. Annabelle, wie stellst du dir das vor? Und Eva, willst du uns deine Liebesgeschichte, willst du die mit uns teilen?
Ich überlasse erst Eva das Wort.
Schau. Wir waren ein sehr gutes Paar. Wir haben uns ergänzt in solchen Sachen, was heute schon nicht mehr notwendig sind, vielleicht oder doch. Wir wollten ein neues Leben anfangen. Wir wollten unsere Persönlichkeit wieder. Wir waren doch so betäubt von den ganzen Demütigungen und von den ganzen. Peter war so unterernährt und dünn. Und wir waren alle so hungrig auf das Leben, auf das ganz nackte, ruhige Leben. Und wir haben nicht gesucht, nicht Geld und nicht neue Autos und ich weiß nicht, Sachen, was heute so wichtig sind. Wir hatten eine ganz andere Grundlage für die Ehe. Und das war bei uns, also, dass wir uns treu sind und dass wir uns irgendwie, er steht bei mir und ich stehe bei ihm, das war so etwas Selbstverständliches. Und vielleicht ist das die Grundlage für ein glückliches Leben nachher. Und die Kinder, dass man eben Kinder hat und für die Kinder da ist und dass man nicht jeden Tag alles so hat, wie man sich es vorstellt. Aber das, was man hat, ist auch gut. Ich weiß nicht, wie es zu beschreiben. Aber das Leben war so, wir haben mehr von Liebe, aber heute Liebe, man sieht sexuelle Liebe und irgendwie man muss schön sein und man muss alles so haben irgendwie. Liebe ist auch etwas ganz anderes. Liebe ist auch etwas so, was von innen zu der Familie irgendwie fließt, was ein Fundament ist für das Leben. Und dass die Liebe nicht so gesehen ist, wie es eben heute ist, wie man eben heute liebe. Man muss irgendetwas Positives haben, um jemanden zu lieben. Aber man kann auch jemanden lieben, gerade deswegen, so wie er ist. Vielleicht auch nicht so wunderbar positiv, ja.
Naja, was so bei euch ja auch Besonderes ist, ihr seid beide Holocaust-Überlebende, ihr
Ja,
seid
sehr schön.
Auschwitz-Überlebende, ihr habt euch schon in Theresienstadt kennengelernt, du warst ein Kind, Peter war 10 Jahre älter, ihr habt euch zufällig, was ja auch schon mal sehr viel, also die Zufälle begleiten ja auch dein Leben, ihr habt euch zufällig in Prag wieder getroffen und habt dann angefangen zu tanzen, bis dass der Tod euch geschieden hat. Und ich glaube, dadurch, dass ihr auch sozusagen die Einzigen wart, ihr wart beide nur du und er, weil ihr beide alles verloren hattet. Ihr hattet keine Eltern mehr, keine Großeltern, keine Tante, keine dies und jenes. Ihr hattet auch Freunde
Das
auf der Welt, aber
ist auch
eben
eine
nur ihr.
schwere, das ist auch eine schwere Sache in der Ehe, weil auf einmal der Mann ist dein Vater und ist dein Freund und ist dein Liebhaber und ist dein Mann und ist der Vater von deinen Kindern. Alles in einem, ja. Und ich bin auch auf einmal alles. Nicht so sehr, weil der Peter war trotzdem 10 Jahre jünger und hat sich besser. Es war ein Unterschied, wenn man den Holocaust überlebt hat, als 10-Jähriger oder 20-Jähriger oder 30-Jähriger. Alle diese 10 Jahre waren ein enormer Unterschied, wie man die Situation verkraftet hat. Und ich glaube, Kinder waren vielleicht noch am besten daran, weil, ich weiß nicht, das ist schon Philosophie. Aber auf jeden Fall, der Peter hat verstanden, zum Beispiel nach der Geburt unserer Tochter, das erste Kind, habe ich am Anfang schrecklich geträumt, dass man sie wegnimmt, dass man mir sie wegnimmt. Und da habe ich angefangen, habe ich ein bisschen geschrien im Schlaf. Und der Peter hat gewusst, was in mir ist. Und da ist er gegangen, hat das Baby gebracht ins Bett und es hat zwischen uns geschlafen und ich habe mich beruhigt. Nur jemand, der das nicht erlebt hat oder der mich nicht verstanden möchte, möchte vielleicht sagen, was diese Verrückte, was schreit sie in der Nacht, was hat sie da für Albträume? Sicher hat er mich verstanden und es war das größte Fundament vielleicht für unsere Ehe, die Vergangenheit.
Ihr habt auch lange, lange, bis dein jüngster Sohn in der Schule war, im Gymnasium war, habt ihr nicht darüber gesprochen?
Ja, ich habe 40 Jahre nicht gesprochen. 40 Jahre wollte ich nicht Deutsch sprechen, wollte nichts Deutsches haben, wollte keine Erinnerungen erzählen. Nein, erst im Jahre 80 habe ich angefangen. Ja, bei uns hat man so immer mehr oder weniger mit Humor darüber gesprochen. Ja, Onkel Rahm schon wieder Sardinen, wie damals das Rote Kreuz gekommen ist nach Theresienstadt. Und man hat uns gegeben Brot mit Sardinen und das konnte man erst anbeißen im Moment, als Onkel Rahm, Rahm war der Ghetto-Kommandant und er ist gegangen mit ein paar Mal lieb von Rotem Kreuz, damals, ich weiß schon nicht mehr, nicht Bernadotte, hab vergessen, wie hießen, und man konnte anfangen, das Brot zu essen, im Moment, wo sie vorbeikamen und sagen, Onkel Rahm, schon wieder Sardinen. Und da, wenn man bei uns zu Hause zweimal dieselbe Suppe oder dasselbe Essen serviert hat, hat der Peter gesagt, Onkel Rahm, schon wieder Sardinen. Das hat mein Sohn gewusst, also diese Sachen so ganz. Oder nimm daher die Suppe. Das war so schrecklich, wenn man Suppe verteilt hat in der Stadt. Die älteren Menschen haben kleinere Portionen bekommen als die Jungen. Weil man wollte auch, die jungen Leute haben in der Seenstadt Vorteil gehabt, weil sie eben jung waren und man wollte, sie sollen am Leben bleiben. Die Alten waren zum Tode verurteilt. Sowieso haben sie weniger. Und wir haben zum Beispiel, es war eine grässliche Linsensuppe, die wollte niemand. Und da sind immer die alten Menschen gestanden mit dem Essschuss und haben gefragt, nimm die Dame die Suppe oder nimm der Herr die Suppe. Man hatte so viel, schau, die Dame, also man war in zerrissenen Kleidern und mit Haaren bekleidet und alles, aber man hat dich tituliert, nimm die Dame die Suppe, nimm der Herr die Suppe. Und wenn man sie nicht genommen hat, hat der alte Herr die Suppe bekommen. Also ich habe immer meine Suppe verschenkt.
Aber trotzdem hast du sehr, sehr lange das geschafft, bis du dann gerettet wurdest.
Naja, mir war interessant, statt wenn ich es heute so sehe, ich habe ja gar nicht begriffen. Ich war so geschielt, geborgen in meinen Eltern. In meinen Singen und Springen und Tanzen und Brunnibar und alles, was man uns mit Kindern, gemacht hat. Wir haben die Wirklichkeiten wirklich nicht so gespürt. Und als ich einmal einen Vortrag halten sollte in Yad Vashem, da war noch eine Frau, die war 20 Jahre älter als ich in Theresienstadt und hat sich schrecklich aufgeregt, hat gesagt, sie haben ein ganz anderes Theresienstadt. Dort war ich nicht. Ich war in einer ganz anderen Stadt. Selbstverständlich, weil sie war 30 und ich war 12.
Ja. Ja, wir haben dich auch gesehen. Wir haben ja Gott sei Dank jetzt in dem Film, der jetzt im ZDF kommt, Originalaufnahmen vom Brunnen war. Ja. Und da ist die kleine Eva und da sieht man auch noch, wie klein du warst. Was für ein Kind.
Ich kann das nicht glauben, dass ich es bin. Also da sind Leute, da waren Leute, die sind schon nicht mehr am Leben. Manche haben gesagt, es bin, dass ich es bin. Und wenn ich es aber vergrößere, das Gesichtchen, schaue ich nicht so aus. Aber der Rock, den Rock habe ich gehabt, das ist so einen karierten Rock und die Schlende ist so war ich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so klein war.
Ja, doch, du warst so klein.
Annabelle, erzähl mal, also dieser Film, den du planst nach der Dokumentation.
Also war schon deine Idee. Ja, es war schon immer mein absoluter Herzenswunsch. Ich meine, ich bin durch und durch Dokumentarfilmemacherin und liebe diesen Beruf sehr. Aber ich habe schon immer gedacht, einmal muss ich einen Spielfilm machen fürs Kino, für Kinder und Jugendliche. Und ich hatte aber nie den Stoff, wo ich gesagt habe, das ist es. Und Evas Geschichte, Eva hat ja nun auch ein Kinderbuch geschrieben über ihre Kindheit in Theresienstadt und Auschwitz und ihr ganzes Erleben bis zu dem Punkt, wo sie Peter getroffen hat dann, als sie eine junge Frau war. Und diese Geschichte hat mich so berührt und die Freundschaft mit Eva dazu ermutigt zu sagen, weil sie auch mir die Filmrechte jetzt übertragen hat, dass ich mit aller Kraft, dass ein Spielfilm für eine jugendliche Zielgruppe wird, weil es eben eine Shoah-Geschichte ist, die eben nicht nur dieses Verderben, dieses Vernichten zeigt, sondern eben auch die menschliche Kraft von der Liebe und vom Glück und also so dieser Glaube an das Gute, das da überall noch durchblitzt. Und das, ja, das hat mich so motiviert und jetzt sitze ich dran und versuche einen ersten Drehbuchentwurf zu schreiben mit einer jungen Kollegin aus Berlin. Und dann hoffen wir, dass wir damit Erfolg haben und weiterkommen.
Und
ich möchte etwas dazu sagen, ein schönes Bild in so einem Film wäre, als wir in Marseille das Schiff bestiegen, nach Israel zu kommen. Es ist den zweiten Tag ein schrecklicher Sturm. Wir sind über Kreta und ich weiß nicht wo, aber es war ein Sturm, total schrecklich. Und wir waren in der Kajüte. Und ich habe mich hingelegt so aufs Bett. Man konnte schon überhaupt nicht draußen sein, weil die Wellen haben sich über das Schiff geschüttet, katastrophal. Und das Schiff hat geschaukelt wie eine Nussschale, schrecklich. Und ich sehe Peter, er nimmt den Koffer, den einzigen, was wir hatten, und er nimmt alle seine Krawatten heraus aus dem Koffer. Und ich schaue ihm an, ist er verrückt, was braucht er jetzt in dieser Helle seine Krawatten? Weil in Prag hat man Krawatten getragen und er hat sich alle Krawatten nach Israel mitgenommen. Und er macht einen Strick von den Krawatten, er macht sie an und macht einen langen Strick davon und dann geht er so an mein Bett und fängt mich an, so an das Bett anzuschnieren, also so ganz war ich angeheftet an das Bett, ich soll nicht herunterkugeln, weil das Schiff war direkt schrecklich, wie sich das, und ich war da ja schon schwanger, ich war im 8. Monat und also das war ein Moment, dann hat sie sich neben mich so hingelegt und hat die Hände an mich und hat mich so festgehalten. Und da habe ich gesagt, ist das möglich, dass das Schiff jetzt wird heruntergehen nach dem Todesmarsch und nach all dem, was wir erlebt haben, wenn wir jetzt ertrinken? Das ist doch unmöglich. Nein, wir werden nicht ertrinken. Warte, das wird aufhören. Also in der Früh war wieder alles schön und gut, aber dieser Moment, wo ich so unter den Krawatten gelegen habe und dass er das gemacht hat, also das hat mich das ganze Leben bis heute, trägt mich das, diese Erinnerung. Ja, das war unglaublich. Und dann, als das Schiff schon, wir haben schon Haifa gesehen, also es war schon fast beim Ankern, da sind so alle Menschen auf das Deck gegangen und der Blick war wunderschön auf die Stadt. Das war, ich glaube, Vormittag, so irgendwie gegen 11, als wir ankamen. Und die Sonne hat sich so auf die Dächer gestürzt. Es, alles war so gelb, so goldig, so, so gescheint. Und da sagte Peter damals, da werden wir ein Haus bauen. Da werde ich dir ein Haus bauen. Und werden wir viele Blumen kannst du dort pflanzen, weil ich war immer nach Blumen verreckt. Jede Blume, wo wir gegangen sind, am Rande, am Weg, habe ich immer gepflegt. Und wir werden Kinder haben und die werden nicht das erleben, was wir durchgemacht haben. No, und das hat er gemacht. In diesem Haus warst du. Und ja, die Blumen hast du gesehen. Nur den Peter hast du leider nicht mehr gesehen.
Aber dafür hatten wir sehr intensiv mehr Zeit, als wenn wir noch den Peter dabei gehabt hätten.
Ja.
Wie plant ihr denn zusammenzuarbeiten, um den Film zu machen?
Naja, also sagen wir mal, wenn wir jetzt diese Ghetto-Situation, die wir jetzt gerade alle erleben, die man natürlich nicht vergleichen kann, aber wenn wir aus der Isolation hervorkommen, dann ist es mein Wunsch, dass ich mit dem sozusagen ersten Entwurf dieses Drehbuchs, dieser Geschichte, wie sie aussehen sollte in dem Film, dass ich noch nach Aschkelon komme und an Evas Küchentisch mit ihr zusammen das durchspreche und ihr zeige, natürlich wird es ein, soll es ein Spielfilm werden, das ist nach der wahren Geschichte von Eva, aber natürlich werden wir da auch dramaturgische Momente einbringen, die vielleicht von der Wirklichkeit abweichen. Es hat ja auch, soll auch viele fantastische Momente haben, wo das Ganze auch ein bisschen die Wirklichkeit verlässt, um irgendwie auch die Kraft von Evas Mutter zu spiegeln, die sie immer in märchenhafte Welten entführt hat, um sie von dieser schrecklichen Wirklichkeit fernzuhalten, die sicherlich ganz viel zu ihrem auch seelischen Überleben beigetragen hat. Und ja, und wenn dann wir d'accord sind, dann das Ganze hat natürlich auch viel mit finanziellen Mitteln zu tun. Wir hoffen, dass wir Förderung kriegen für diese Drehbucharbeit. Wir hoffen dann weiter, dass wir Förderung kriegen für die Produktion, weil es ist ja ein historischer Film, der sicherlich nicht so sein soll wie ein historischer Film in diesem Sinne, dass man viel Personal hat. Das soll schon eher in so einem kammerspielartigen Setting stattfinden, dass man sich konzentriert auf Eva und ihre Mutter und die wenigen Figuren, die da eine große Rolle gespielt haben, also ihren Vater, aber alles andere, diese ganze SS-Nazi-Kommandatur, das sollen eher so schemenhafte Gestalten. Also das Böse soll gar nicht mit Gesicht dort auftauchen. Das sollen einfach nur, ja, die Geschichte ist bekannt, die große Geschichte und die kleine Geschichte soll dafür umso mehr glänzen. Und ja, da kommt gerade meine Tochter zur Tür rein.
Ja, aber das ist wahrscheinlich, das darf ich vielleicht hier an der Stelle kurz sagen, die Einzige, die ja so jung ist, dass ihre Enkelkinder in Zeiten von der Corona-Krise noch sehen darf, oder?
Ja, ja, ich Glück bin auch ganz eifersüchtig.
Aber ich habe meine Enkeltochter tatsächlich noch gesehen. Die ist jetzt aber wieder in München.
Aber zurück zum Film. Du sagst, die Finanzierung des Films ist ein Thema, Fördermittel werden angefragt. Wie ist die Resonanz bisher, wenn du von deiner Idee erzählst? Hast du schon ein paar Menschen, die dir helfen werden?
Ja, also die Resonanz ist sehr ist groß. Jetzt ist es, gilt es halt relativ schnell. Es war jetzt die erste Aufgabe, war einfach diese Dokumentation fertig zu bringen. Die hat einen Sendetermin jetzt im April zu 75 Jahre Kriegsende. Da ist das Fernsehprogramm ja immer an solchen Ereignissen auch ein bisschen orientiert. Und jetzt da, der nächste Schritt ist einfach, dass wir was in der Hand haben, ein Treatment, ein Exposé, um damit dann einfach weiter ganz gezielt jetzt zu gucken, wo bekommen wir Gelder, welche Produzenten steigen damit ein und ja, wie kommen wir möglichst schnell zu einer Produktion, weil mein größter Wunsch ist natürlich, dass Eva die Kinopremiere mit mir an meiner Seite mit erleben kann.
Na, da muss man sich aber ein bisschen beeilen.
Ja, das machen wir.
Weil ich bin schon über 18.
Ja, genau. Eva sagt immer, wenn irgendwas passiert, sagt sie, ich werde eh schon nicht mehr jung sterben.
Ja, ja, das ist auch eine gute Sache.
Ja, Eva, wie sehr freust du dich auf die Dreharbeiten und die Arbeit an diesem Film?
Na sehr. Schau, ich wollte, als ich klein war, ich wollte entweder Ärztin werden oder Schauspielerin. Also zwei ganz auf einer anderen Seite, ganz weit von sich entfernt Sachen. Aber ich habe immer gespielt als Kleine. Ich kann mich erinnern, jeden Sonntag sind wir zum Großvater, Großmutter von meinem Vater, Vaterseits gegangen. Und dort habe ich immer etwas rezitiert und immer etwas gespielt. Und ich habe sogar ein Bild, wo ich spiele den Strubelpeter. Vorhin der Strubelpeter. Peter, der war gern gesund. Und ich mag so mit den Händen. Und Mama hat gesagt, naja, eine Schauspielerin wirst du nicht sein, aber so Komödianten im Zirkus kannst du vielleicht gehen. Also das war immer so ein Thema bei uns. Oder Ärztin. Dann ich habe so eine Spritze und Stethoskop als Spielzeug. Ja. Und also ich konnte mich nicht entscheiden, das oder das. Nur also, dann bin ich in die Krankenschwesterschule gegangen und ein bisschen nah zu der Medizin. Und jetzt mache ich mit euch, also ist es wieder ein bisschen nah zum Spielen.
Ja.
Also beide meine Wünsche sind irgendwie zu Ende gekommen. Ja. Nein, es macht mir viel Spaß. Ihr seid doch alle so fabelhafte Leute. Leute, mein Café, wie ich sage, ja, nicht solche Kleinigkeiten und nicht alles so ernst nehmen und nicht sich so mit allem beschäftigen und du warst so und du hast das gesagt und dann alles so unnütz und so dumm. Man kann doch ein bisschen großzügig sein und schmaffu.
Und Eva, denkst du, dass einige der Schüler, mit denen du dich jetzt getroffen hast...
Ich muss ganz, ganz kurz die Tür aufmachen. Es tut mir leid. Redet ihr weiter, ja?
Ja, klar. Eva, du warst ja auch an vielen Schulen und auch in Einrichtungen, wo Kinder untergebracht sind, die keine so schöne Kindheit hatten. Was wollen die von dir wissen und was bringst du denen mit? Was erzählst du denen über das Glück, über Schicksal?
Na, am Anfang gebe ich ihnen eine ganz kleine Überschau über meine Kindheit, wo ich geboren wurde und wie und was. Und dann, wie das alles geendet hat. Und es endet bei mir in einer Eisdiele, wo ich Eis gekauft habe. Jeden Sonntag hat man mich geschickt, wo auf einmal auf der Tür stand, Juden und Hunden Eintritt verboten. Und so beende ich die Kindheit. Und dann gehe ich schnell so über die Konzentrationslager und so weiter. Aber ich erzähle Ihnen mehr über eben das Seelische, über das seelische Leben von meiner Generation. Also wir waren doch die ganze Generation meiner Jugend, waren wir so irgendwie Kinder, welchen gestohlen wurde die Kindheit. Und wie sie sich damit zusammen, wie die Eltern reagiert haben und wie sie alle waren. Und jetzt sehen sie auf einmal, dass ihr Leben nicht so schlimm ist, weil alle möglichen Kinder sind unglücklich. Schau, heutzutage, wenn sich so viele Leute scheiden lassen und wenn die Familien so unstable sind und wenn die Kinder so keine richtig geborgen sind, ist es sehr wichtig, ihnen etwas zu geben. Ich sage immer, schau, niemand kann sich wählen, das Land, wo er zur Welt kommt, die politische Lage, in welchem das Land ist. Niemand kann sich auch wählen, die Eltern, bei welchen er zur Welt kommt. Das ist ein Schicksal. Aber was man nachher mit dem Schicksal macht, das ist schon in euren Händen. Das war auch unser Schicksal, meine herrliche Kindheit, meine wunderbaren Eltern, der schreckliche Hitler, diese Missgeburt, was geboren wurde und mein Leben und nicht nur mein Leben, Millionen Leute das Leben zerstörte. War Schicksal. Jetzt, was mache ich damit? Ich kann mich betrinken, ich kann ins Meer springen, ich kann mich erhängen, aber ich kann auch ein neues Leben aufbauen. Und das ist in jeder Sache, in jeder Situation vom Leben, ist irgendwo ein Hitler, ein Kommunismus, ein Antisemitismus, ein Narzissmus. Immer ist etwas da, was das Leben kaputt macht oder kaputt machen will. Und jetzt, ich glaube, es ist für die Kinder, also die Briefe, was ich nachher bekomme und dieser Feedback, was die Lehrerin nachher schreibt, so ist enorm. Und ich denke noch, wenn ich mit ein paar Worten so etwas machen kann, also gehe ich und mache ich. Und ja, die Kinder spüren auch, die kommen nachher und fragen und die wollen mich eingrauben. Schau, ich war auch bei arabischen Kindern. Was ist da so notwendig in Israel? Die nicht nur arabische, die, no. Ein Moment, ich werde mich gleich erinnern. Also auch dieser Konflikt irgendwie, also alle Menschen wollen doch nur leben irgendwie. All diese Religion und all dieser Fanatismus ist doch ein Blödsinn, ist unnütz, macht nicht glücklich, bringt gar nichts. Jetzt, als ich in Stuttgart war, also ich habe mich gekisst mit Muslimskindern, die sind gekommen, wollten sehen. Auf einmal haben sie gesehen, irgendeine Israelin, die sie nicht umbringen will. Und sie spricht, ich spreche über die ganze Nation, für die ganze Nation. Niemand will euch umbringen. Ganz einfach. Sagt, okay, Israel existiert und muss existieren, so wie es ist. Schlecht, sicher ist nicht alles gut da. Auf keinen Fall. Aber es ist eben so. Also muss man es akzeptieren. Und wir wollen eben ein Land, wo wir auch diese alle möglichen Fehler machen wollen, wie jedes Land. Amerika ist perfekt, etwas ist, niemand ist perfekt. Aber man muss sich deswegen nicht umbringen.
Ja.
Also die Kinder sind wunderbar und ich sage, jedes Kind, ich kann nicht ein Kind, und ich habe Tausende, über Tausende schon gesehen, nach 25 Jahren, was ich so herumgehe in der Schule. Jedes Kind ist wunderbar. Von wo kommen alle die blöde, dumme Menschen. Von wo kommt diese unmögliche Menschheit nachher? Diese Politiker und alles Mögliche. Ja. Radier das nicht aus, sagt.
Ich radiere hier gar nichts aus, Eva. Alles bleibt so, wie es ist. Aber weil du gerade Stuttgart angesprochen hast, das ist ja meine Heimatstadt, da bin ich geboren. Italienische Eltern haben mich da geboren. Du hast ja viele Wurzeln noch nach Deutschland. Unter anderem habe ich auch von Annabel gehört, dass du Günther Jauch kennst, den wir hier ja aus dem Fernsehen kennen und von dem du sagst, dass der in Israel sehr beliebt und sehr populär ist. Was ist eure Geschichte?
Ja, wir haben immer den Millionär gesehen. Wir haben das deutsche Fernsehen angemacht, weil wir haben ja beide gehören wir ein bisschen zu dem deutschen Kulturkreis. Und der Millionär war am Anfang so ein bisschen anders. Er war mehr literarisch und mehr intellektuell. Heute ist er so wieder anders, aber damals waren wir begeistert. Und einmal war etwas ein Spruch über Goethe. Ich weiß nicht, was es war. Mach das wie die Sonnenuhr, sehe die schönen Stunden. Ich weiß nicht. Und Peter hat sich aufgeregt, hat gesagt, das ist noch zu jung, das ist noch nicht so, das ist anders. Und ich schreibe Günther ja auch. Nur da hat er ihm einen Brief geschrieben und ich habe gelacht, habe gesagt, was glaubst du, dieser Mann wird den Brief gleich in den Korb schmeißen. Was schreibst du da für Blödsinn? Und so ist ein, ja, und er hat geschrieben, dass wir beide Shoah-Überlebende sind und dass ja, ich habe ein Buch geschrieben und er hat auch etwas geschrieben. Aber der Brief hat mir überhaupt nicht gefallen, aber er schreibt den Brief und er schickt ihn. Habe ich heruntergeschrieben, lieber Herr Jauch, wenn Sie einmal Lust hätten, das Heilige Land zu besuchen, sind Sie gern gesehen auf eine Tasse Kaffee oder auch mehr? Liebe Grüße, Eva. Das habe ich dazu geschrieben, der Brief ist gegangen und circa nach 2 Monaten, ganz bald, ich kann mich bis heute erinnern, Freitag, 6 Uhr, Telefon, Günther Jauch. Ich habe gemeint, jemand macht sich lustig über mich. Sage ich, ja. Ja, ich will nur fragen, ob das Angebot noch steht. Sage ich, ja, sicher. Kommen Sie nach Israel? Sagt er, ja, wir haben eine Karte. Ich weiß nicht, wann das war. Keine Ahnung, schon im Sommer. Im Sommer, ja, ganz bestimmt im Sommer. Und da haben wir abgemacht, er hat mir das Hotel gesagt Und den gewissen Tag und Stunde habe ich ein Taxi geschickt. Wir haben da ein Taxi, einen Chauffeur, jahrelang schon, wenn so Sachen sind, irgendwo hinzukommen und man will nicht mit dem eigenen Auto fahren, habe ich hingeschickt und er hat sie gebracht. Ich habe gekocht, eine ganze Woche habe ich gekocht, eine Hähnersuppe und eine Gemüsesuppe. Und ja, ein Huhn, habe ich ein ganz berühmtes israelisches Huhn mit Birnen, noch alles mögliche. Ginter erinnert sich bis heute, ich weiß schon nicht mehr genau. Um 11 Uhr ist angekommen, ein entzückendes Paar, mit Jeans und einem T-Shirt, sie mit einem ganz dünnen weißen Kleid. Und wie wenn sie da wären, schon längst. Es war so im Moment überhaupt kein, ja, und so, das ist doch so ein Mann, den begegnet man nicht so auf der Straße und das ist nicht so eine einverständliche Sache, dass er kommt. Also es war direkt, sie sind gekommen um 11 und sind weggefahren um 11 bei Nacht. Also den ganzen Tag haben wir gegessen und bist du da?
Ja.
Nein, aber ich will die Angelika.
Ich bin hier, ich höre dich.
Und ja, und seitdem sind wir, dann hat mich Ginter eingeladen nach Deutschland zum Holocaust. Also das war dort in dieser Gaskammer, denn ich das, nein, in Berlin, ja, wie heißt das große Gasunternehmen?
Da, wo er immer seine Sendung gemacht hat.
Jeden Sonntag.
Gaswerk, nee, wie heißt das?
Ja, ich weiß.
Ja, und ja, das war damals enorm. Ich glaube, 3 Millionen Leute haben sich gemeldet
in
seinen Twitter und so. Ich weiß, ich verstehe nichts von solchen Sachen. Ja, aber seitdem und jetzt war ich eben in Stuttgart und nachher bin ich nach Berlin geflogen und war 2 Tage bei den Jauchs zum und war krank, war heiser und geht mein Gespräch zu Angelika?
Ja, ich höre dich, Eva.
Ja, ich sehe Annabelle und dich.
Ich sehe dich noch sehr gut und ich höre dich auch sehr gut. Und wir könnten jetzt hier ewig weitermachen und ich weiß, wir werden sicher auch nach diesem Gespräch weiter telefonieren.
Ich bin so alt wie Ginters Mutter. Und Ginters Mutter ist bald gestorben. Und jeder Mensch sehnt sich irgendwie das ganze Leben nach irgendeiner Mutter. Außerdem ist der Ginter ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Das ist ohne Zweifel. Aber so irgendwie ist es bei uns, ja. Er hat mich abgeholt am Flughafen jetzt und sofort ist eine Frau gekommen und sie wollte sich mit ihm fotografieren. Und da habe ich gesagt, jetzt nicht, jetzt ist er mit der Mama.
Ich finde es total schön, dass ihr so eine besondere Freundschaft und Beziehung habt. Das ist sehr rar.
Ja, das ist sehr schön von ihm. Er hat doch, ja, er ist total ein wunderbarer Mensch.
Ja. Eva, ich könnte hier weiter stundenlang zuhören und ich weiß, ich habe ja auch die Chance, das nach diesem Gespräch zu machen und ich hoffe sehr, dass wir uns in Berlin oder bei deiner Filmpremiere sehen.
Ja, ich hoffe. Ich muss leben. Jetzt war gerade in den Nachrichten, dass ein 101-jähriger Mann hat die Corona mit Erfolg übergestanden in Italien. Ein Shoah-Überlebende. Also vielleicht sind wir mit dem Teufel geimpft und wir überleben bis 100, wenn ich bis 100 Jahre lebe, werden wir uns treffen, ganz bestimmt.
Aber ich glaube, wir schaffen es vorher, Eva.
Ja, gut, hoffentlich. Vielleicht schaffe ich bis dann wieder zum Friseur zu gehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich auch. Das hoffen wir alle. Sonst sitze ich ein paar Wochen mit schönen langen Haaren hier.
Du bist wunderschön mit deinen schwarzen Haaren. Alles schön bei dir. Naja, meine Mutter hat gesagt, jung ist auch der Teufel schön.
Danke. Eva, erzähl uns mal ganz kurz noch, wie lebst du gerade in dieser Phase dieser Quarantäne? Und dann werde ich Annabelle noch mal bitten, uns das Datum zu teilen für die Doku.
Aber erzähl uns mal ganz kurz, wie lebst du gerade in dieser Quarantänezeit?
Wie ich lebe?
Ja, jetzt ja. Gerade mit Corona.
Ja, no. Wenn ich nicht die Nachrichten höre, ignoriere ich es total. Ich gehe in den Garten ein bisschen, habe mir den Rücken kaputt gemacht mit verschiedenen Graben. Ich streichle meine Blumen, dann habe ich Musik. Also Beethoven ist bei mir zu Hause und Mozart. Und das ganze Haus ist voll mit Musik. Dann habe ich ein wunderbares Buch gefunden in meiner Bibliothek. Also, und alle mögliche. Und dann stricke ich. Ja, meine Enkelin ist schwanger. Und im Mai kommt ein Mädel zur Welt. Ich hoffe. Und ich mache solche kleine, ja, ich möchte es dir zeigen, solche kleine, nicht Hemdchen, das sind solche kleine Pulloverchen, was man so für Babys macht. Das mache ich mit einer Nichtstrickeste gehäkelt. Ja, in allen solchen hellen Farben. Das habe ich all meinen Kindern gemacht und all meinen großen Enkeln gemacht. Und ja, und das macht mir auch Freude. Und ein bisschen Television. Ein bisschen gucke ich, was in der Welt, was man so erzählt. Und zweimal im Tag höre ich Nachrichten, nicht mehr. Weil da kann man wirklich verrückt werden.
Ja.
Also, ja, will ich nicht. Und ich schlafe auch ziemlich viel. Und ich spreche mit meinen Kindern so jeden Tag am Abend. Aber nicht so deprimierend. Ich lasse es mir nicht so. Ich sage, wenn meine Kinder in Ordnung sind, die Menschheit wird sich irgendwie helfen, wie immer. Es wird vorbeigehen, es wird bestimmt vorbeigehen. Sicher wird das Leben kosten und Katastrophen sein. Und das Leben wird nie mehr so sein, wie es war. Es werden viele arme Menschen, werden nicht so reiche. Und man wird vielleicht nicht so sehr viel herumtrödeln und man muss überall sein. Etwas Gutes wird es ganz sicher auch mitbringen. Also wenn ich sehe diese Schiffe mit 3000 Touristen, wie sie sich auf kleinen irgendwo Eiland herausschiffen und alle essen gehen und Toiletten benutzen. Und also dieser Sturm auf so einen kleinen Platz, finde ich es schrecklich. Ja, also bei uns zum Beispiel schließen sich jetzt die kleinen Ortschaften und wollen keine Besuche haben aus Tel Aviv, weil die wollen sich also schließen. Und in Prag, habe ich gehört, ist genau dasselbe. Die schließen sich, Prag ist irgendwie ausgeschlossen und man darf nicht fahren in verschiedene kleine Orte, so auf Weekend, weil man muss eben zu Hause bleiben und nicht herum. Oder man hat sich Zimmer genommen in irgendeinem Kibbutz da, in Golanhöhe. Die Leute wollen nicht. Mhm. Ja, man wird mehr in sich hereingehen. Die Menschheit wird mehr in sich gehen und nicht dieses hedonistische Leben. Also ich muss da sein und dort sein und das sehen. Jeder war so beschäftigt, Karten bestellt, dort fahren, hinfahren. Ein bisschen zu Hause.
Aber wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt, dass wir unsere Reise...
Ja, aber wir haben etwas gemacht. Wir sind nicht gefahren, um zu genießen. Wir haben wirklich etwas. Und ich glaube, wenn das wirklich... Das ist ein Geschenk auch für die Menschheit, wenn man etwas so Wertvolles und Sinnvolles sehen kann, ja? Also heutzutage, wenn man dir schickt in Telefon und in iPad so verschiedene Blödsinn und verschiedene Witze, ich glaube, das ist so leer und so blöd, ich schmeiß sofort alles weg. Aber wenn etwas so wirklich richtig Tiefes, Menschliches kommt, dann ist es ja wie Vitamin in dieser Zeit. Weil Vitamine brauchen wir. Aber seelische, ja, eben diese seelischen Vitamine, was einen sagen, okay, also es ist auch schön, irgendeinen Vogel zu betrachten, wie er auf dem
Strauch sitzt.
Strauch sitzt, ja.
Ja.
weiß nicht. Red mal eines, geht mir gut.
Na dann.
Weißt du, so, diese jüdischen Witze sind so schwarz, solche schwarze Witze, aber auf einmal sehr passend in dieser Situation. Ja, also. Ja. Es waren so viele Interessenten. Jetzt weiß ich, im Moment weiß ich keinen, aber es waren solche, ja. Mhm. Man kann sich einreden, also man kann sich auch einreden, dass es einem gut geht.
Ja. Ja, also ich hoffe, dass wenn der Film zu sehen ist im Fernsehen, dann ist schon hier alles ein bisschen gelockert. Ich hoffe aber trotzdem, dass nicht alle Leute rausrennen, sondern abends noch Fernsehen gucken.
Fernsehen werden sie doch sicher gucken.
Annabelle.
Alle Leute da in Israel sitzen alle. Also die Kinder haben Märchen und ja, man kümmert sich sehr irgendwie das Media ist fleißig.
Annabelle, sag uns doch kurz, bevor wir uns verabschieden, wann bekommen wir die Dokumentation von dir über Eva zu sehen im Fernsehen, im ZDF?
Also die Erstausstrahlung bei 37 Grad im ZDF läuft am 28. April um 22.15 Uhr im ZDF.
28, ich schreibe, 28. April, in welcher, wann?
Um 22.15 Uhr.
22.15 Uhr, eure Zeit. Aha.
23.15 Uhr bei dir.
Wie bei mir?
23.15 Uhr bei 23 dir.
23.15 Uhr bei mir, ja genau, in Israel.
Aber also
bei
Dreisat wird es dann am Montag wiederholt, da muss ich über die Uhrzeit noch nachschauen.
Ja, schick mir die doch Dreisat mal.
Dreisat ist wunderbar. Ja. Dreisat kann ich sehen.
Ja. Ich verabschiede mich jetzt und stoppe mal die Aufnahme, aber wir sind gleich noch da.
Ja.
Tschüss.
Tschüss, war wunderbar mit euch.